Ja, vielen Dank für diese freundschaftliche und herzliche Begrüßung, die etwas von der Atmosphäre wiedergibt, in der ich hier arbeiten und auch leben darf. Wir haben vorbereitet einen Handout für alle. Ich glaube, Sie haben alle jetzt einen vor sich liegen. Und jeweils eine deutsche und englische. Ich glaube, es ist allen schon zugekommen. Ich glaube, es haben alle, ja. Und es gibt eine englische. Und es gibt also eine Übersetzung ins Englische des Vortrags und eine deutsche Version des Vortrags. Also wer, weil eben einige der Fellows von uns viel darauf geben, auch die Sprache ihres Gastlandes kennenzulernen, und für die ist diese Hilfe vor allem gedacht, die deutsche Fassung des Vortrags. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, der Vortrag trägt den Titel Das Schicksal der Poesie zur Interpretation von Rilkes Sonett. Das trägt den Titel Gibt es wirklich die Zeit, die Zerstörende? Statt mit einer methodischen Reflexion beginne ich sogleich mit dem Gedicht und dem Zyklus, in dem es steht, und verrate den Grund für das Hinausschieben des Theoretischen erst ganz am Ende. Nach unseren letzten zwei Diskussionen über die Frage, ob sich die Philologie theoretisch begründen lasse, werden Sie den methodischen Grund dafür zumindest wohl schon erahnen. Rainer Maria Rilke, 1875 bis 1926, gehört zu den großen deutschen Dichtern. Weltweit ist er unter den deutschen Dichtern der bekannteste, berühmter als selbst Goethe. Die Gedichtsammlung Das Stundenbuch hat ihm einen immensen Leserkreis eröffnet mit den neuen Gedichten und dem Roman Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Bricke aus dem Jahre 1910. Begründet er seine moderne, reflexive Poesie, die schließlich im Februar 1922 ihren Höhepunkt erreicht. Innerhalb von 3 Wochen schreibt er in einem Sturm der Inspiration, auf den er 10 Jahre warten musste, die Duineser Elegien und die Sonette an Orpheus. Die Sonette an Orpheus bilden einen Doppelzyklus von 55 Gedichten. Der Titel der Sonette drückt eine Widmung aus an. Sonette an Orpheus. Die Sonette richten sich an ihn, den Mittelpunkt der orphischen, mystischen, antiken Dichtertradition. Eine zweite Widmung fügt Rilke ein. Die Sonette tragen den Untertitel, geschrieben als ein Grabmal für Vera Okama Knob. Mit Vera spricht Rilke eine junge Tänzerin an, mit der er befreundet war und die 19-jährig gestorben ist. Die Verbindung der beiden Widmungen sagt viel über den Sinn des Zyklus aus. Rilkes Ziel besteht darin, zu verstehen, worin seine dichterische Inspiration bzw. Kreativität begründet ist. Seine Annahme lautet, dass er in der Tradition des gottgleichen Dichtersängers Orpheus stehe, doch zugleich stellt er sich der Einsicht, dass dieser Gott nicht erkennbar sei. So unternimmt er es zu zeigen, was alles an Künsten notwendig wäre, um Orpheus zu vergegenwärtigen. Der Tanz gilt in den Sonetten als die Kunst der Wahl, um die Präsenz Orpheus schaffen zu können. Die Gedichte sind insgesamt Gedichte über die Bedingung der Möglichkeit orphischer Gedichte. Wie gesagt, widme ich mich in meinem Vortrag vor allem einem Sonett aus diesem Sonettenzyklus. Es ist das 27. und stammt aus dem zweiten Teil des Zyklus Die Sonette an Orpheus. Ich möchte es vorlesen. Gibt es wirklich die Zeit, die Zerstörende? Wann auf dem ruhenden Berg zerbricht sie die Burg? Dieses Herz, das unendlich den Göttern gehörende, wann vergewaltigt's der Demiurg? Sind wir wirklich so ängstlich, zerbrechliche, wie das Schicksal uns wahr machen will? Ist die Kindheit die tiefe, versprechliche, in den Wurzeln später still? Ach, das Gespenst des Vergänglichen, durch den arglos Empfindenden geht es, als wäre es ein Rauch. Als die, die wir sind, als die Treibenden, gelten wir doch bei bleibenden Kräften als göttlicher Brauch. Die Wörter Schicksal, Zeit, Kindheit, Herz, Still, Götter und Treiben geben in diesem Sonett den Takt an. Die Wörter haben jeweils ihre individuelle Zyklusgeschichte. Es ist daher nötig, die Grenzen der einzelnen Gedichte zu dem Zyklus, der auch als Werk für sich dasteht, entlang der Wörterbeziehungen zu erweitern, um die Gedichte analysieren zu können. Die Bestimmung des zu interpretierenden Ganzen, also das Gedicht im Zyklus, gehört zur klassischen philologischen Kritik. Ich erinnere an unsere Reading Session über Friedrich Schlegels Arbeitshefte zur Philologie. Unmittelbar vom Sonett 227 aus gesehen, ist es die Geschichte einer kleinen Gruppe von Gedichten, Sonetten, deren Überlegungen das Sonett 227 auf eine höhere Abstraktion führt und damit beschließt. Die Überlegungen gehen vom Vorfrühling im 25. Sonett aus und gelten der Wiederholung des Erwachens der Natur und der Arbeit im Feld und damit Zeitideen, die das Sonett 227 nun in den Mittelpunkt rückt, und ebenso einem Wunsch nach orphischer Ordnung dieser Vorfrühlingsakustik, so im Sonett 226, die nun im Sonett 227 in einen zeitlichen, dynamischen Kontext gebracht wird. Wie, so lautet die Frage, stehen die Dichter in der vergänglichen Welt? Weiter zurück in den Zyklus gespannt, antwortet die Verbindung von Zeit, Schicksal und Gesang, Dichtung, die das Sonett 227 schafft, auf die Gedichte seit dem Sonett 217, wo die Gedankenkomplexe von Schicksal, Kunst, Herz und Göttererkenntnis sich ausbilden. Dabei treten einzelne Gedichte als Resümees hervor im Zyklus, die selbst wieder resümiert werden. Brückenköpfe gewissermaßen. Andere Sonette bereiten schon die Überwindung von 227 im darauffolgenden Tanzsonett 228 vor. Der Tanz entwickelt seine Geltung erst in dem Sonett, das auf 227 folgt und dessen Gedanken weitertreibt. Im Sonett 227 selbst gilt der Tanz kaum noch etwas. Vier rhetorische Fragen bestimmen die beiden Quartette. Gibt es wirklich? Wann zerbrechen sie? Sind wir wirklich? Ist die Kindheit? Das Rhetorische zeigt sich im wiederholten Wort wirklich in Vers 1 und Vers 5 sofort an. Begründet wird der im Rhetorischen enthaltene Zweifel an der Gültigkeit von Zeit und Schicksal erst, indem die zwei in Frageform vorangestellten Antworten im zweiten Quartett die Fragen des ersten Quartetts klären. Schon der Einschub, dass, Zitat, unendlich den Göttern Gehörende in Vers 3 baut im Herz das nötige Gegengewicht gegen die Zeit und gegen den mit der Zeit alliierten Demiurgen auf. Das Wort Herz ist schon seit dem Sonett 221 mit einem spezifischen Sinn eingeführt, man muss das wissen. Seit dort wird es als kreative Instanz charakterisiert. Mit rhetorischen Mitteln wird also die Macht der Zeit in Zweifel gezogen. Doch es ist nicht die Zeit als solche, sondern eine, die spezifiziert wird. Eine spezielle Zeit wird in Frage gestellt. Das nachgestellte Adjektiv zerstörend ist daher entscheidend. Nur eine zerstörende Zeit gäbe es nicht. Die Zeit, mit der weiterhin zu rechnen ist, muss, so lautet der Auftrag des Gedichts, neu bestimmt werden. Am Ende werden sich die Treibenden in Vers 12 als Ausweg erweisen. Die Treibenden treiben in der Zeit passiv und sie treiben die Zeit aktiv. Beides ist im Deutschen möglich. Die Neudefinition der Zeit hat von einer Präzisierung der beiden Instanzen auszugehen, die ihr angeblich ausgesetzt und die in den zwei Fragen bzw. Antworten, von denen ich sprach, vorgestellt sind. Von der Macht der Welt, Burg, und den Dichter, dessen poetisches Organ das Herz ist. Es wird sich zeigen, dass weder außen, Burg, noch innen, Herz, die herkömmlich verstandene Zeit zerstörerisch wirken kann. Das lyrische Subjekt nun spricht für eine Gruppe, die als Kraft des gemeinsamen Herzens zu sich zählt. Es spricht für sich und für andere Dichter wie ein Chorführer. Die Rede des Ich richtet sich an ein Du, das nicht deutlich wird. Ist es Orpheus oder ist es der Sänger selbst, der in der Tradition Orpheus steht? Auf jeden Fall ist Orpheus sein Gott in unmittelbarer Folge des vorausgehenden Sonetts. Ich habe das als zweites Zitat nun auf dem Handout stehen. Ordne die Schreier, singender Gott, aus dem Sonett 2,26. Das gilt auch im Fall eines Selbstgesprächs, das sich mit einem orphischen Argumentationssystem, mit Herz und Stille etwa, bewegt, das auch die Götter umfasst, von denen vom Anfang bis zum Ende die Rede ist. Das Ich weist sich zunächst in einer akustischen und insofern orphischen Verbindung mit den Göttern. Vergleichen Sie den Vers gehörend, Vers 3. Und am Ende steht das lyrische Subjekt, zieht das lyrische Subjekt die eigene poetische Tätigkeit in deren Zeichen als göttlicher Brauch, Vers 14. Als entscheidend erweist sich die Opposition des Orphischen zum Schicksal. Das Orphische wird gewissermaßen zu einem Raum der Freiheit. Ich schließe hier an Gespräche im Kolleg an. Denn durch die Berufung auf Orpheus Autorität wird ausdrücklich eine Auskunft des Schicksals oder besser und angemessener, dessen in der Deutung aufscheinendes Orakel ausgeschlossen. Das Ich hätte sich an das Schicksal wenden können, es wäre ein möglicher, etwas wahrmachender Sprecher, der aber freilich den Frager täuschen würde, dem Doppelsinn des Wortes wahrmachen aus Vers 6 entsprechend. Wahrmachen ist Rilkes Neuprägung zu Weismachen. Das Wort wahrmachen gibt es so im Deutschen nicht. Die Neuprägung spitzt den gängigen Sinn von Weismachen als Vortäuschen einer Wahrheit zu und kommentiert alle Prophetie bzw. jede Weissagung, das Wort liegt dem Weismachen ja zugrunde, abschlägig. Das Schicksal hat sich mit der Alltagszeit und dem Jürgen aus Vers 4 zusammengetan, dem Jürgen, der nicht den Gott an höchster Stelle bezeichnet, wie Jean Bollack richtig feststellt, sondern in der gnostischen Tradition den untergeordneten Schöpfer der abwegigen Körperwelt, im Gegensatz zum reinen Geist. Die poetischen Spekulationen in den vorausgehenden Sonetten, die hier fortgeführt werden, haben das Wort Schicksal bereits zubereitet. Es meinte zunächst im Sonett 2,19 soziologisch einen gesellschaftlichen Zwang gegen den, die den Göttern hörbare Hand des Bettlers steht. Auch wurde die Kunst schon direkt gegen das Schicksal ausgespielt. In 2,21 zeichnet sich die Kunst gegen die Eile und den Zwang durch Überflüsse aus. Umgekehrt wurden die Götter, die der Mensch schafft und von denen der Mensch dann erhört wird, im besonders programmatischen Sonett 2,24 vom Schicksal bedroht. Das ist Zitat 3 aus diesem Sonett. Götter, wir planen sie erst in erkühnten Entwürfen, die uns das mürrische Schicksal wieder zerstört. Hier tritt das Schicksal als Reflexionsinstanz auf, hier in unserem Gedicht. Es will in seiner soziologisch und kunstfeindlich gefärbten Reflexion der Zeitzerbrechlichkeit genau diese Zerbrechlichkeit des Ich in der Zeit bestätigen. Die Instanzen, denen die mit dem gesellschaftlichen Schicksal assoziierte irdische, zerstörerische Zeit droht, der Berg, die Burg und das Herz werden ausgedeutet und damit räumt das Gedicht auch mit üblichen Vorurteilen auf. Das Zerbrechliche nimmt Bezug auf die Burg, doch hat es seinen eigenen Sinn durch das Ängstlich bekommen. Die Dichter sind zwar zerbrechlich, doch keineswegs auf ängstliche Weise. Und das heißt auch nicht als Opfer einer übermächtigen, schicksalshaften Gewalt. Auch die Auslegung des Herzens der Dichter wird erweitert. Rilke akzentuiert die Kindheit. Darauf bezieht sich eine allenfalls drohende Vergewaltigung. Und da es sich um ein Sprechherz handelt, wie wir inzwischen wissen, wäre es still. Doch das Wort Versprechliche in Vers 7 führt das drohende Missverständnis. Sie hören im Versprechen sowohl das Versprechen im Sinn von Promise, als auch das Versprechen als Slip of the Tongue, auf ein eigentliches, in die Zukunft weisendes Sprechvermögen zurück, das als Versprechen wirkt. Im Sich-Versprechen, Slip of the Tongue sozusagen, ist das orphische Versprechen, Promise, enthalten. Das Herz wird vom in der Kindheit und deren Reinheit, wie man in den Sonetten zu lesen gelernt hat, angelegten dichterischen Vermögen definiert. Dichten heißt Schweigen, und zwar im Hören auf einen schaffenden Orpheus. Das ist die Lehre der Zykluspoetik. Die Burg ist die Zitadelle der innerhalb ihrer Kindheit, das heißt auf der Grundlage ihrer Kindheit, schreibenden Dichter. Sie realisieren das Versprechen der Kindheit. Im Topos des Vergänglichen nimmt das Sonett seine Reflexion auf die Erkenntnisfrage, die mit der Diskussion der Redewendung vom Wahrmachenwollen eingeführt wurde, wieder auf. Die Terzette gelten im Verhältnis von Erkennenden und Erkannten. Zunächst wird das Vergängliche und also Zerstörte als Gespenst entlarvt, im alltagssprachlichen Sinn von Gespenstersehen. Die kindliche Arglosigkeit scheint dem Gespenst seine Bedeutung zu nehmen. Durch das Hindurchgehen, von dem im Gedicht die Rede ist, meint womöglich auch eine Übereinstimmung. Handelt es sich etwa um ein jedem Dichter schon anverwandeltes Gespenst, eine okkulte Erfahrung, die man sonst in der Empirie der Zeitlichkeit nicht erwartet? Ein anverwandeltes Schicksalsorakel? Auf Rilkes Interesse für den Okkultismus komme ich noch zu sprechen. Nun finden sich, könnte man sagen, die rhetorischen Fragen des Beginns begründet. Es sind Scheinannahmen gewesen, Orakelsprüche aus Rauch wie in Delphi, die der Zeitlichkeit einen eigentlichen höheren Sinn geben können. Keine Klage wird hier geführt, sondern das Ach in Vers 9 drückt Erleichterung aus. Es ist die Erleichterung der Dichter. Die Dichter sind in den Wörtern Herz, deren Sprechen im Versprechen, in ihren Orten als Ort der reinen Poesie und deren Stille danach gegenwärtig. Das Sind in Vers 12 lässt sich emphatisch gegen Zerbrechlichkeit, Schemen und Gerüchte richten. Paradoxerweise ist gerade die Unstetigkeit die Prämisse einer stabilen Existenz der Dichter. Als die, die wir sind, als die Treibenden, heißt es. Aber, und das ist wohl der Grund für die Wahl des Wortes Treiben, in der Unstetigkeit sind Produktion und Verstehen verbunden. Der Dichter nutzt die zwei Möglichkeiten des Treibens von to drift und to drive, um neben das zunächst sich darbietende Passive das aktive Tun des Treibens, to drive, zu stellen. Natürlich ist der eine Sinn auf den anderen zu beziehen. Darin liegt der Zweck der Idiomatik Rilkes, die Doppeldeutigkeit hervorbringt. So ist im einen Wort die Bedingung des Sinns des anderen gleichlautenden Worts genannt. Das Passive, also die auferlegte Veränderung, das Getriebensein der Treibenden, wird als Voraussetzung der Aktivität genutzt. Das Argument des lyrischen Subjekts lautet etwa so: Indem wir unserer Vergangenheit gehorchen, die eigentlich poetisch empfänglich ist. Das heißt, indem wir unserem Trieb, vielleicht einem Schreibtrieb, gehorchen, beziehungsweise orphisch hören und darin die Inspiration finden, ergreifen wir die Initiative. Dichterisch ist also das aktiv-passive Treiben. Göttlich ist das Ritual, der Brauch, das, was bleibt. Ich komme zum letzten Terzett. Insofern die Dichter für die anhaltende Wiederholung die Kräfte aufbringen, Rilke formuliert oft alltagssprachlich und auch hier eben im Sinne von bei Kräften bleiben, erlangen sie eine höhere, geradezu sakrale Anerkennung. Das traditionelle Verhältnis hat sich umgekehrt. Die Dichtung ist der Ursprung und die religiöse Praxis ist davon abgeleitet. Die allgemeine Anerkennung nimmt nun hin, dass in religiösen Bräuchen sich die Dichtung äußert. Das ist der Sinn der Aussage, dass das, was die Dichter tun, der göttliche Brauch in Vers 14 sei. Die Religion gilt in den Sonetten als eine Möglichkeit Orpheus, sich zu manifestieren. Darauf wird im übernächsten Sonett 229 ausführlich reflektiert. Die bisher geltenden religiösen oder göttlichen Bräuche werden sub auspicies poetarum neu verstanden. Die Poesie ist das Explikans des Religiösen. Auch die Mantik wird auf deren im Grunde genommen poetische raison d'être festgelegt. Der Brauch oder mit Blick auf das Schicksal, das Ritual einer mantischen Auslegung, könnte man sagen, ist eine Sache der Dichter. In den Ritualen zeigt sich eine Doppelung von produktiver Kraft und deren später Auslegung. Die Dichter legen aus, was sie bereits getan haben oder tun. Das Objekt ihrer Analyse sind nun nicht ihre dichterischen Produkte, ihre einzelnen geschaffenen Werke, sondern ihre dichterische Produktivität als Ganzes. Ihr Treiben im Sinn ihrer Vergänglichkeit, to drift, beziehungsweise in den Worten der Lebensphilosophie der Epoche, ihr Werden, sind eine quasi sakrale Auslegung der eigenen Schöpferkraft, besser des eigenen produktiven Treibens. Das Werden, das wird hier auch deutlich, setzt eine dynamische Produktivität voraus. Es gibt in den Sonetten nur wenige anerkannte Praktiken, in denen ein Brauch und die Kunst sich verbinden. Der Tanz als eine Form des Werdens, nicht der Bewegung, des Wechsels, erweist sich als die Form der Auslegung des aktiven Treibens, als das der Kreativität eigentümliche und angemessene Ritual. Im Tanzen schreiben die Dichter gewissermaßen und legen ihre Inspiration aus. In diesem Sinn erzählt das nächste Sonett 228 die Geschichte weiter. Dort lauten die ersten Zeilen, und ich zitiere, Sie haben das als Nummer 4 auf dem Handout, sind die ersten 6 Zeilen des Sonetts. Es richtet sich an eine Tänzerin. O komm und geh, du, fast noch Kind, ergänze für einen Augenblick die Tanzfigur zum reinen Sternbild einer jener Tänze, darin wir die Dumpforden der Natur vergänglich übertreffen. Denn sie regte sich völlig hörend nur, da Orpheus sang. Das möchte ich so kommentieren. Die orphische Welt ist allein diesseits greifbar. Die Dichter legen ihr Getriebensein, ihre dynamische Existenz aus, ihre Kreativität. Sie tun das durch den Tanz und verbinden den Gang des Tanzes und die Dynamik der orphischen Welt im Wort vom vergänglichen Tanz. In Vers 5. Als in diesem Sinn vergängliche Kunst, eine Kunst des Ganges, Sie hören im Vergänglich auch den Gang, kann der Tanz einen Abstraktionsgrad erreichen, der Orpheus nahe kommt. Die Sterne bezeichnen diesen Abstraktionsgrad. Die starke These in diesem Gedicht lautet, dass Orpheus in einer Abstraktion fassbar werden könnte. Das Verhältnis von Tanz und Abstraktion führt zum Verhältnis von Abstraktion und Orpheus. Die Sterne kommen ins Spiel, da Rilke ihre Konstellationen als Formen liest. Der Wunsch lautet nun, siderische Verhältnisse von dynamischer Qualität zu besitzen, die dem Tanz, der sich den Sternbildern nähern will, eignet. Bewegliche Sternbilder. Der Tanz schafft die abstrakt-siderische Auslegung, kann man sagen, einer dynamisch verstandenen orphischen Welt. Soweit meine Lektüre und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich ihr gemeinsam mit mir unterworfen haben. Sie hat auch etwas Zwangshaftes natürlich, eine Dynamik, der man kaum entgeht. Ich werde jetzt eine Gegenlektüre vorschlagen und vorstellen vielmehr, und zwar eine Gegenlektüre, die von einer chinesischen Übersetzung dieses Sonetts ausgeht. Und bevor ich beginne, möchte ich meiner Mitarbeiterin Na Schädlich und Yang Zhe-Yi, die hier ist, danken für die Möglichkeit, gemeinsam die Interpretation zu erarbeiten. Und Frau Song wird uns das Gedicht, das Sie auch im Handout haben, auf Chinesisch vortragen. In der Diskussion dieses Abschnittes werde ich dann sozusagen mein Besteck auf den Tisch legen und Sie sprechen lassen. In keiner Sprache gibt es mehr Übersetzungen von Rilkes Werken als im Chinesischen. Dank dem ersten großen Vermittler, Feng Zhe, genießen die Sonette an Orpheus insgesamt eine besondere Aufmerksamkeit. In einer Gegenlektüre zur Übersetzung lässt sich die eigene Interpretation bereichern und schärfen. Ich stelle die Übersetzung des großen Dichters Li Kuo-Xian aus Taiwan, 1937 geboren, in den Mittelpunkt. Darf ich Sie bitten, Frau Song? Vielen Dank. Ich habe mit den schon bedankten folgende Übersetzung ins Deutsche der chinesischen Übersetzung des Gedichts Rilkes aus dem Deutschen erarbeitet. Ich lese sie vor. Sie haben das als Nummer 6 auf dem Handout. Die Zeit, diese Zerstörerin, existiert sie wirklich? Wann wird sie die auf dem stillen Berg stehende Burg zerbrechen? O das für immer den Göttern, dem Gott gehörende Herz? Wann wird ihm die Vergewaltigung des weltschöpfenden Himmels widerfahren? Würde das Schicksal für uns gern bezeugen wollen, sind wir wirklich so besorgt zerbrechlich? Wird die tiefe, versprechungsvolle Kindheit in den Wurzeln ein wenig später wellenlos beruhigt oder ruhig? Ach, der Geist, die Totenseele, ohne Beständigkeit, ist wie ein Rauch, geht hindurch durch den üblen Gedanken gänzlich fremden Empfindenden. Gerade wie wir sind, die ziellosen Wanderer, zwischen den fortwährenden, ewig sich erneuernden Kräften, verdienen wir, von den Göttern, von Gott gebraucht zu werden. habe mich für die Form entschieden, dass ich jedes Quartett dieser Übersetzung des Chinesischen ins Deutsche kommentiere und dazu von meiner Interpretation ausgehend, die Sie gehört haben, einen Kommentar vortrage. Zunächst also das erste Quartett der Übersetzung. In diesem Quartett ist die Bedrohung, wie mir scheint, durch die Zeit unzweifelhaft. Das Futur, das Li Kuxian statt des Präsens im Original wählt, mindert, so vermute ich, aber das ist nun eine grammatisch-linguistische Frage, die vielleicht in eine andere Richtung führen könnte, mindert den rhetorischen Charakter der Fragen erheblich und setzt sich gegen das Wirklich, das die rhetorische Frage ja anzeigte, durch. Der Gegensatz von Zeit und Herzburg ist damit unüberwindlich. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Vergewaltigung geschehen wird. Dazu mein Gegenkommentar. Das deutsche Präsens signalisiert einen allgemeinen Befund, der auch für die Vergangenheit und Gegenwart gelten kann. Man dürfte formulieren, wann zerbricht die Zeit überhaupt die Burg? Rilkes Überformung der dem lyrischen Subjekt feindlichen Kräfte und ihre Anverwandlung an eine poetische Aufgabe des lyrischen Subjekts sind bei Li Kuxian ausgeschlossen, wie mir scheint. Zweites Quartett. Das Schicksal wird in der Übersetzung ins Deutsche der Zeit gegenübergestellt. Ein Konditionalsatz bestimmt das syntaktische Gefüge. Wenn, so sagt die Übersetzung, das Schicksal für uns Zeugnis ablegt, dann stellt sich doch die Frage, ob wir wirklich so zerbrechlich oder so ängstlich zerbrechlich und man muss hinzufügen, so der Zeit ausgesetzt sind. Meine Partner haben mir mehrfach bestätigt, dass die chinesische Übersetzung keinen Sinn habe. Nur vordergründig möchte ich vielleicht dagegen halten, ist das wahr, wenn meine Hypothese über den Sinn der Übersetzung stimmt. Also der Konditionalsatz in dem Sinn, dass wenn das Schicksal Zeugnis für uns ablegt, dann stellt sich doch die Frage und so weiter. Das Schicksal gehört demnach einer freieren Sphäre als der mit der physischen Zeit verbundene, weltschöpfende und insofern aufs Physische wirkende Himmel an. Auf eine entsprechende Unterscheidung von Thomas von Aquin bei Rilke komme ich noch zu sprechen. Die positive Schicksalauffassung scheint auch die Verse 7 und 8 zu bestimmen. Die Kindheit wird aufgefasst, als ob sie von der Zeit und der Zerstörung bedroht sei, doch kann sie später Ruhe finden. Der Übersetzer scheint das Bild der wellenlosen Ruhe mit Bezug auf das besorgt gewählt zu haben, vielleicht auch mit Bezug auf die Tiefe des Meeres, in zwei Zeilen davor. Die Katakräs quadrisyllabik, auf die mich Dimitri Dretas hinwies, ein Stilmittel der klassischen Dichtung, verbindet die Zeichen für flach, still und Welle miteinander. Ein geradezu buddhistisches Meer entsteht vor dem Auge und eben nicht vor dem Gehör des Lesers. Das Wort still wird hier nicht akustisch genommen. Darauf kommt es mir an. Nun mein Gegenkommentar. Rilke setzt das Schicksal mit der Zeit gleich. In seinem Gedicht reflektiert das Schicksal die Zeitzerbrechlichkeit der lyrischen Subjekte. Die Reflexion, als deren Instanz das Schicksal auftritt, bestätigt die ausgestoßene, freilich wirkungslose Drohung. Sie versucht, sie wahrzumachen. Der Gegensatz zur rettenden, bewahrenden Kindheit bleibt bestehen. Dieser Gegensatz erfährt eine Charakterisierung, die der orphischen Poetik der Sonette angehört. Die Charakterisierung ist tatsächlich bei Rilke akustisch. Wieder zu Kuxian zurück, Li Kuxian zurück. erstes Terzett. Hier tritt nun nach meinem Dafürhalten die Exegese deutlich an den Tag. Der Übersetzer greift auf eine Vorstellung, die wohl buddhistisch ist, von Unbeständigkeit zurück, die als Ursache allen Leids gilt. Und vielleicht ist auch der chinesische Ahnenkult, von dem ich hier so viel gehört habe, im Spiel. Daran könnte die Totenseele im chinesischen Gebrauch erinnern, um das Wort Gespenst zu übertragen. Der Geist, die Totenseele ohne Beständigkeit, geht durch den hindurch, das heißt tangiert ihn nicht, der selbst von unreinen Gedanken frei ist. Gemeint ist die mit dem chinesischen Wort für Übel, Qiuo, gemeinte Abkehr vom Rechten. Ist es buddhistisch oder konfuzianisch? Wie dem auch sei, das lyrische Subjekt hätte sich selbst zuzuschreiben, im Sinn einer ethischen Unzulänglichkeit, wenn es sein Schicksal verfehlt und der Zeit ausgeliefert bleibt. Das Terzett formuliert in diesem Fall eine Mahnung. Nun kommt wieder König. Man darf nicht missachten, wie der Übersetzer es tut, dass Rilke mit der Alltagssprache dichtet. Gespenster sehen heißt die Zeitlichkeit anzweifeln, doch als Realität bezieht sich das Gespenst, etwa im Sinn der siderischen Geister oder einer Idee, auf eine Zeitlichkeit, die vergänglich ist. Rilke dichtet mit der Alltags- und Dichtersprache, indem er sie umdeutet. Im Wort vergänglich ist, ich sagte schon, der Gang des tanzenden und insofern dichtenden Dichters enthalten. Damit ist in dem ersten Terzett hier eine Übereinstimmung zwischen den reinen Empfänglichen und der neu gedachten und ausgedrückten Zeitlichkeit vorbereitet. Wenn man so will, führt Rilke vor, wie die Mahnung, die Warnung vor bösen Gedanken, an die der Übersetzer Li Kuexian denkt, ernst genommen werden kann. Das letzte Terzett. In der letzten Strophe wird nun eine reinere, höhere, den Göttern nahe, vielleicht sogar astrologische Welt konstruiert. Eine Welt fortwährender, also ewig sich erneuernder Kräfte, wobei meine Auskunftgeber hier sich nicht sicher waren, ob es ewig sich erneuernd heißt, oder sie stritten sich, oder fortwährend. Das wird sich vielleicht in Diskussionen herausstellen. Solange die Sprecher in dieser Welt als Wanderer unterwegs sind, solange sind sie es wert, von den Göttern oder Gott gebraucht oder verwendet zu werden. Oder noch direkter gedacht, indem sie sich diesen Kräften aussetzen, erfahren sie die göttliche Gewalt. Und nun abschließend, in Rilkes Sprache wird tatsächlich dem passiven Treiben ein aktiver Sinn gegeben, und zwar in einer poetischen Welt. Nicht indem sie den Sternen gehorchen, sondern indem sie diese konstruieren und also erdichten, und um ihnen dann zu folgen, können die Akteure sakrale Rituale vermittelnd nutzen. Die Götterwelt, auf die die Übersetzung zuläuft, wird im Original Rilkes auf ihre poetischen Prämissen hin durchdacht. So, das Ende des zweiten Exerzitiums. Ich komme nun zu Rilkes Astrologie. Gedichte wie das Zeit- und Schicksalssonett 227 werden in der Regel als poetische und damit höhere Wege zur Welt aufgefasst, von der im Gedicht die Rede ist, also zur Zeit, zum Schicksal, zu den Sternen letztlich. Der Weg, den die Interpreten nehmen, ist freilich oft zu einfach. Das Thema wird mit außertextlichen Instanzen verbunden, um von diesen her eine poetische Struktur des Themas im Gedicht zu supplieren, einzusetzen. Die Beschäftigung Rilkes mit Astronomie, Astrologie und Okkultismus seiner Zeit tritt als starke Erklärung für unser Gedicht, auf. Dabei macht sich in den Interpretationen eine Hierarchie extra poetischer Instanzen bemerkbar. Die Biografie ordnet sich gern der Diskursgeschichte und diese der Ontologie unter. Man bekommt ein ganzes Spektrum der methodischen Möglichkeiten unserer Fächer. So hierarchisch geordnet. So rekonstruiert Martina King im Jahr 2005, die auch den Briefwechsel zwischen Rilke und dem Astronomen Erwin von Aretin, auf den ich gleich zu sprechen komme, herausgegeben hat. Martina King rekonstruiert die siderischen Interessen Rilkes, zu Recht vor dem Hintergrund einer um 1900 zeitgemäßen Diskursidentität von Astrologie und Astronomie, von Okkultismus und Wissenschaft, die auf der Imitation des einen durch das andere beruht, nämlich auf der Imitation der Astronomie durch die Astrologie. Das markante Beispiel gibt Karl Freiherr von Duprell, der Begründer des deutschen Spiritismus und Okkultismus, dessen Werke Rilke las, per spirituell auch der Münchner spiritistischen Kreise, an denen Rilke teilhatte. Duprell definierte den Okkultismus, ich zitiere ihn, als unbekannte Naturwissenschaft, der man mit naturwissenschaftlicher Redeform gerecht werde. Die von King nun ins Spiel gebrachte Diskursparallelen zu Rilke heißen in diesem Zusammenhang, wie die Astrologie setze auch die Poesie die Wissenschaft der Astronomie voraus. Das ist in der Tat interessant. Die Parallelsetzung gilt dieser Methodik als Beleg dafür, und die Grenzen dieses Verfahrens werden wir sehen, dass Rilke mit poetischen Mitteln astrologische Ziele besser erreichen konnte. Und ich zitiere nun King, und Sie können das auch nachlesen, unter Nummer 7, da nur der Dichter die physiologischen Grenzen der Wahrnehmung, sei sie magisch oder empirisch vermittelt, sprengen kann. Über den Weltraum oder die Existenz oder auch beides zugleich, höher oder tiefer geht es nicht, gebe die Dichtung privilegiert Auskunft. Die Poesie ist dienstbar gemacht. Solche Übertragungen auf Rilkes Sonett funktionieren nur, wenn verkannt wird, dass das poetische Argument im Gedicht sich als kritisches Argument versteht und sich daher auf eine möglichst radikal geformte Welt der Dichtung beschränkt. Tatsächlich prägen drei Geläufige in Thomas von Aquins Abhandlung De Sortibus und De Judices Astrorum konzis resümierte und erstaunlicherweise von Thomas selbst approbierte Unterscheidungen das Sonett 227. Ich berufe mich hier auf einen Aufsatz von Loris Sturlese, der zu den ersten Fellows, wie ich höre, des Konsortiums gehörte. Gemeint sind bei Thomas die Abstufungen nach a. körperlich wirkendem Schicksal, b. geistiger Freiheit gegenüber dem Schicksal. Hierher gehört Ptolemäus' Satz Sapiens Homo Dominator Astris und C. nach den Dämonen oder Engeln, die nur über die Sterne, als deren Bewirker sie gelten, eruierbar sind. Dabei gelten die Himmelskörper zwar als höhere, aber immer noch natürliche Ursachen. Und in den Bildern der Himmelskörper wirken nicht Formen, sondern die Bilder werden instrumentalisiert von getrennten dämonischen Substanzen. Oder in den Worten von Dantes Paradiso 8, er, der das ganze Reich, das du emporsteigst, beglückt und treibt, er wandelt hier in diesen Gestirnen seine Vorsehung zu Kraft. Rilkes radikale Transformation in seinem Sonett besteht darin, jenes astrophysische System allein poetisch zu bestimmen. Innerhalb der Dichtung sind alle Effekte, auch vor dem Urteil des modernen, kritischen Bewusstseins, natürlich. Die Sterne figurieren, wir haben es gesehen, in Rilkes Gedichten als abstrakte Formen, die der Kunst, dem Tanz wie dem Gesang zugrunde liegen und der orphischen Instanz, qua Dämonen, Engeln, nahe kommen könnten, die die Dichtung ermöglichen. Weniger wird nicht behauptet, aber eben auch nicht mehr. Rilkes Astrologie mündet in die Dichtung und analysiert insofern die Bedingungen der Astrologie. Die okkulten Experimente, an denen er auf dem Schloss Duino von Marie von Thurn und Taxis im Jahr 1912 teilnahm, enttäuschten ihn. Er erinnert sich später an die, wie er schrieb, fatalen Unbeholfenheiten, Halbheiten und zahllosen Missverständnisse in der Seancen. Rilke orientierte sich weniger am Okkultismus seiner Zeit, dessen deutsches Zentrum in München lag, sondern an der historischen Tradition einer astrologischen Astronomie mit Tycho Brahe als Helden und dem Astronomen und Astrologen Erwin von Aretin als persönlichem Vermittler. Erwin von Aretin und Rilke korrespondierten von 1915 bis 1922. Aretin wurde 1912 an der Universität Göttingen promoviert. Seine Dissertation galt seiner Entdeckung des Sterns Lambda Tauri im Sternbild des Stieres und arbeitete danach an der Wiener Sternwarte, bevor er, Aretin, die Astronomie durch die Zeitgeschichte ersetzte und als politischer Journalist zu einem der frühen erklärten Hitlergegner mit monarchistischen Positionen wurde. Dem damaligen Diskursdoppel von Astronomie und Astrologie entsprechend erstellte Aretin auch Horoskope, 1922 etwa noch für Rilkes Tochter Ruth, das nicht erhalten ist und dessen Validität auch dadurch getrübt gewesen sein dürfte, dass er erraten hatte, dass es sich bei dem Horoskop um die Tochter Rilkes handeln dürfte. Rilke analysiert die Bedingungen der Astrologie. Er prüft, inwiefern er die Astrologie als Wissenschaft für seine Kunst anerkennen kann. Er könnte sie als Wissenschaft für seine Poesie anerkennen, wenn sie sowohl wissenschaftlich ist, als auch die Lektüre involviert. Die Lektüre macht ihm Aretin vor, der den Sternenhimmel als ein Buch betrachtet. Aretin schreibt mit dem Ersten Weltkrieg, an dem er 1915 zu verzweifeln beginnt und nach Hilfe sucht an Rilke, ich zitiere, unter Nummer 9 haben Sie es, wenn unsere Unwissenheit dieses riesenhafte und älteste Buch einmal als wertlos zugeklappt hat, also früher, so mag ein Versuch es jetzt wieder zu öffnen, zu einer Zeit nicht unangemessen erscheinen, wo unsere Weisheit mitten im Weltkrieg an ihrem Ende steht. Wenn die Sterne lesbar sind, kann Rilke die entsprechende Deutungslehre gebrauchen, also die Astrologie. Doch inwiefern ist sie eine Wissenschaft, seine zweite Bedingung? Er setzt zunächst mit Hilfe von Aretin alles daran, um astronomische und mathematische Grundkenntnisse sich anzueignen. Lehrbuch sollen die, so der Titel des Buches, Errungenschaften der Astronomie nach den Originalarbeiten der führenden Forscher, 1912, von Hans Hermann Kritzinger, selbst Astronom und Astrologe, sein. Rilke sucht die Wissenschaften als philologisierende Tätigkeit, das heißt als Textwissenschaften, in Dienst zu nehmen. Das erklärt nach meinem Dafürhalten die erstaunliche Erklärungskraft von Friedrich Schlegels Projekt einer Philosophie der Philologie für die ganze Analysearbeit, die ich hier vorzunehmen versuche. Philologisieren meint, den Gegenstand, also die Sterne und die Konstellationen, als Werke nach den Gesichtspunkten von Ganzheit, Notwendigkeit und Autoreflexion zu konstruieren. Letztlich gab Rilke seine astronomischen Studien auf, weil er nicht davon überzeugt ist, man könne die Astrologie wissenschaftlich begründen. Er sucht daher deren Legitimation anderswo, nämlich in einer poetischen Form, die dem Menschen nötig sei. Rilke schreibt am 19.08.1915 an Aretin in einer unglaublich präzisen Prosa: So grob und schließlich anmaßend der Fehler des Menschen seit jeher war, wenn er Erscheinungen der über ihn forthandelnden und träumenden Natur sich zum Schrecken oder zur Warnung nahm, irgendwie korrigiert dieser Fehler die Ziellosigkeit unseres Gemüts und bestärkt die Zusammenhänge, auf die wir nun einmal hier angewiesen sind, so vorläufig sie auch sein mögen. Mit anderen Worten, die Astrologie bestärkt eine auf einem anderen Brett gelegene Formkonstellation des Menschen, deren Charakter freilich wechselhaft sei, vorläufig, sagt Rilke. Die Astrologie hat für ihn als Schaffenden keine wissenschaftliche Überzeugungskraft, aber ihr Prinzip ist wichtig, weil es poetisch sei. Rilkes persönliche Analyse läuft auf zweierlei Ergebnis hinaus. Erstens könne die Astrologie nur poetisch verfasst sein. Das ist hinsichtlich der Bedingung, eine Textwissenschaft zu sein, konsequent. Und zweitens sei das Prinzip einer poetischen Astrologie die Dynamik, wovon bereits Rilkes Verlangen nach changierenden Sternbildern spricht. Eine poetische Astrologie ist freilich keine mehr. Die Referenz von Schicksal und Stern hat sich bei Rilke ganz in sich gekehrt. Der Dichter wird im Gedicht von einem Sterne bildenden Orpheus getrieben, dessen Ungreifbarkeit keine transzendente Realität zeigt, sondern eine transzendentale kritische Funktion hat. In diesem Sinn macht Rilke in den Briefen und den Sonetten Gebrauch von seinem astrologischen Wissen. Die Radikalität der Transformation dieses Wissens wird aber nur dem Leser sichtbar, der die Veränderungen der Wortbedeutungen im Gedicht nachvollzieht, vor allem der Bedeutungen von Zeit, Schicksal, Herz und so weiter. Im Allgemeinen jedoch werden von den Interpreten die eigenen Auffassungen der Wörter eingesetzt, um eine vorläufige Klarheit zu gewinnen. Die Überlegung dieser Interpreten lautet in der Regel, das Gedicht eröffnet einen Zugang zu den Tiefen der Konzepte, die in den mitgebrachten Wörtern enthalten sind. Die Wörter gelten als Begriffe und das Gedicht als deren ontologische oder tiefenpsychologische Exploration. Das geschieht freilich, das versuchte ich zu zeigen, auf Kosten der sprachlichen Materialität der Werke. Ich komme nun zum Schluss und damit auch zum Anfang zurück, wo ich Ihnen ja etwas Methodisches vorenthalten habe. Wer ist nun die Autorität und Instanz, die darüber entscheidet, ob ein Werk in seiner textlichen Ganzheit vor uns liegt, ob wir den Sinn des Werks richtig verstanden haben, ob das Werk tatsächlich groß und bedeutend genug ist, um überhaupt interpretiert zu werden und das heißt, in die Feinheiten hinein interpretiert zu werden, durch die ich sie hindurch geführt habe. Wir haben entschieden, das Spektrum unseres Gedichts auf den Sonettenzyklus insgesamt zu erweitern. Das war ein Akt der philologischen Kritik. Den Sinn in einer poetischen Kritik des Schicksals zu erkennen, das wäre das hermeneutische Verstehen des Sinns. Und das Werk als groß und damit als befähigt beurteilt, idiomatische Feinheiten zu schaffen. Hier spielt das Werturteil bzw. die philologische Rhetorik die Hauptrolle. Wer ist nun die Instanz der Kritik, die auf die Ganzheit achtet, der Hermeneutik, die auf den Sinn zielt und des Werturteils, welches das Werk rhetorisch legitimiert? Wer ist, fasst man die drei Tätigkeiten von Kritik, Hermeneutik und Rhetorik in eine Tätigkeit zusammen, die Instanz der Interpretation oder, um nochmal Friedrich Schleges Begriff aufzugreifen, des Philologisierens? Nochmals, nach der Nennung der philologischen Vermögen im Sinn von Schlegel und seinen Notaten zur Philologie greife ich auf unsere Diskussionen zuletzt in Reading Sessions und Kolloquium im Kolleg zurück. Wir bemerkten das philologische Paradox, dass eine kunstgemäß gehandhabte Philologie sich selbst annihiliert. Die Hoffnung ruht auf einer Klugheit, die der Lektüre eigen sein kann. Darauf spielte Schlegel in einer der Aufzeichnungen schon an, die wir nun kennen und die am Ende ihres Handouts steht. Aber wenn Sie, die Philologen, nicht Ihr Geschäft als Zweck an sich trieben, so würde alles Künstlerische, was noch in Ihnen ist, eine letzte Hoffnung drückt sich hier aus, durchaus verloren gehen. Schlegels Fragment meint, das Künstlerische, das in der Lektüre noch in uns ist, kann sich durchsetzen, wenn wir keinen Zweck verfolgen. Das schließt auch einen argumentativen Zweck aus. So verfolgte ich also nicht eine theoretische Überlegung darüber, inwiefern die Mantische von der philologischen Divination lernen kann, sondern ich stellte eine Lektüre an den Anfang und dachte darüber nach. Meine Antwort auf die Frage nach der Instanz soll heute Abend bescheiden sein und anspruchsvoll zugleich. Die gesuchte Instanz ist die insistierende Lektüre. Auf das Insistieren kommt es an. Wir haben ja mehrere Vorgänge durch das Gedicht genommen. Zuerst meinen, dann den von Li Kuo-Xian, dann den von Na Schädlich bzw. Yang Jui und dann nochmal die Interpretation der Astrologen. Auf das Insistieren kommt es an, denke ich, da allein das Insistieren die Verbesserung der Lektüre verbirgt. Der Diskurs mit anderen Interpreten wird in dieser Lektüre zentral, denn die Kritik der Bedingungen von Lektüren anderer schärft auf Dauer die eigene Intuition. Zur insistierenden Lektüre gehört daher die Auseinandersetzung mit der Lektüregeschichte der Gedichte. Sie tritt an die Stelle einer vorgefassten Literatur- und Kulturtheorie, Literatur- oder Kulturtheorie. Meine Beispiele waren Li Kuo-Xian und die Astrologiehistoriker unter den Rilke-Forschern. Und selbst diese abschließende Reflexion, die eine Theorie der Praxis vorführt, muss selbst wieder zu einem Element dieser insistierenden Lektüre werden. Ich habe diese Antwort bisher zuletzt verschwiegen, da auch das Insistieren nicht der begriffliche Zweck einer Lektüre sein darf. Xie, Xie, Guo, Wei.